12 Tote und die Operation Caesarea. Der Mossad. Rache für München. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Kommen wir nun zur Episode Nummer 24. Die Olympischen Spiele 1972 in München, ja, die sollten als die heiteren Spiele in die Geschichte eingehen. 27 Jahre nach dem Kriegsende, da wollten die Deutschen der Weltöffentlichkeit ein freundliches und auch ein offenes Gesicht zeigen. Und dies gelang ihnen dann auch bis zur Nacht auf den 5. September, als dann die israelischen Sportler von der islamistischen Terrorgruppe Schwarzer September überfallen und als Geiseln genommen wurden. Der beim Sechstagekrieg zum Helden gewordene Gewichtheber Josef Romano und auch der Ringertrainer Moshe Weinberg, die hatten sich den Terroristen entgegengestellt. Sie konnten auch einige von ihnen niederschlagen und so 6 anderen Sportlern die Flucht ermöglichen, ehe sie dann aber selber erschossen wurden. Nun waren noch 9 Geiseln verblieben. Als die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir darüber informiert wurde, da bot sie den deutschen Behörden an, ihre Antiterroreinheit Sayeret Matkal zum Einsatz zu bringen, die nach dem Vorbild der berühmten britischen SAS ausgerüstet und trainiert worden war. Leider haben die deutschen Behörden dieses Angebot abgelehnt. Sie würden das ganz genauso bewerkstelligen können. Diese Einstellung der deutschen Verantwortlichen hat danach dann mit diesem amateurhaften Verhalten der dafür überhaupt nicht ausgebildeten Polizei letztlich zur Katastrophe auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck geführt, bei der dann ein deutscher Polizist und auch alle 9 israelischen Geiseln getötet wurden. In einer blutigen ersten Rache, da schickte Golda Meir nur 3 Tage später rund 1400 Soldaten mit Panzern und Kampfflugzeugen los, die dann im Südlibanon und auch in Syrien 240 Terroristen töteten. Trotz der amerikanischen CIA und auch trotz des durch James Bond ja berühmt gewordenen MI6 in England, da gilt der israelische Mossad auch heute noch als der härteste und auch als der gnadenloseste Geheimdienst der Erde. Sicherlich auch deswegen, weil Israel im Gegensatz zu den beiden anderen Ländern ja praktisch jeden Tag um seine Existenz kämpfen muss. Dann, im Herbst dieses schicksalshaften Jahres 1972, da haben dann der Mossad und die israelische Ministerpräsidentin die Operation Caesarea ins Leben gerufen, um damit die direkt an den Morden von München beteiligten Mitglieder des Schwarzen Septembers auffinden und dann auch liquidieren zu können. Im Auftrag des Sicherheitskabinetts wurde die Aufstellung der 15 Mann starken Truppe, die dann auch einen Sprengstoffspezialisten, einen Leibwächter von Golda Meir und auch einen deutsch-französischen ehemaligen Fremdenlegionär, beide exzellente Schützen enthielt, vom legendären Mossad-Agenten Mike Harari übernommen. Und die anderen Mitglieder, das waren Logistik-, Beschaffungs-, Beschattungs- und auch Kommunikationsspezialisten. Nachdem in Zusammenarbeit mit allen befreundeten Geheimdiensten dann 14 Namen als Direktbeteiligte oder auch Verantwortliche des Angriffs bei den Olympischen Spielen ermittelt worden waren, da wurde dann im israelischen Kabinett eine Art Gerichtsverhandlung über die Täter abgehalten. Und nach den hieraus dann erfolgten Todesurteilen wurde danach die Liquidierung der einzelnen Mitglieder des Schwarzen Septembers von Golda Meir direkt autorisiert. Und als dann die Truppe endlich komplett feststand, da wurde der spätere Ministerpräsident Ehud Barak zum ersten Kommandanten dieser Spezialeinheit ernannt. Er war der Chef der Sayeret Matkal. Und schließlich war er dann auch der höchst dekorierte Soldat der israelischen Streitkräfte. Bereits im Oktober dieses Jahres 1972 erfolgte dann der erste Einsatz dieser Operation Caesarea. Am 16. Oktober, da trat der Palästinenser Abdel Warel II. In der italienischen Hauptstadt Rom gegen 17 Uhr aus dem Aufzug seines Mehrfamilienhauses. Und als er dann die Lobby dort durchquerte, da traten zwei schlanke, durchtrainierte Männer auf ihn zu und töteten ihn dann, wohlgemerkt nach einer Sekunde des Schweigens, damit er sich noch bewusst werden konnte, wofür dies jetzt geschah, mit 12 Kugeln. Eine für jeden Toten des Olympia-Attentats. Dann am 7. Dezember dieses Jahres, da hatte ein Journalist in Marseille ein Interview mit dem PLO-Repräsentanten in Frankreich, Dr. Mahmoud Hamshari, geführt. Aber der vermeintliche Journalist, der war in Wirklichkeit ein Mossad-Agent gewesen. Und dieser PLO-Repräsentant, ja, das war in Wirklichkeit auch der Chef des Schwarzen Septembers in Frankreich. Und am Abend dieses Tages, da rief dann dieser vermeintliche Journalist Dr. Hamshari an. Und als er diesen dann an seiner Stimme erkannte, ja, da leitete der Mossad-Agent ein Zündsignal zu der Bombe, die er am Tag zuvor während des Interviews unter dem Tischtelefon angebracht hatte. Am Abend des 24. Januar 1973 wurde dann in Nikosia der Kopf des Schwarzen Septembers in Zypern, Hussein al-Bashir, in seinem Hotelzimmer ebenfalls durch eine ferngezündete Bombe der Operation Caesarea liquidiert. Am 26. April, da kehrte Dr. Basil al-Kubaisi, der war Professor für Rechtswissenschaften an der Amerikanischen Universität von Beirut, er war aber auch der Waffenlieferant des Schwarzen Septembers, er kehrte gegen 23 Uhr in Paris von einem Abendessen zurück. Und vor seinem Haus dann, da wurde auch er von zwei Caesarea-Agenten abgepasst und mit wiederum 12 Schüssen niedergestreckt. In der Nacht vom 9. auf den 10. April 1973, da wurde dann in der libanesischen Hauptstadt Beirut die Operation Frühling der Jugend durchgeführt. Und hier wurde tatsächlich zum ersten Mal ohne jede Rückendeckung gearbeitet. Und da sich ganz in der Nähe eine größere Polizeistation befand, da hatte man vor dem möglichen Eintreffen von Verstärkungen der PLO höchstens 20 Minuten Zeit zur Verfügung, sodass dann bei einem frühzeitigen Entdecktwerden oder auch dem kleinsten Fehler wirklich eine Katastrophe drohen würde. Für die wenigen Mitglieder des Teams der Operation Caesarea, da war dieser Einsatz zu groß, sodass hier dann die Eliteeinheit Sayaret Matkal hinzugezogen wurde, die aber auch erst unmittelbar zuvor erfuhr, dass es sich hier nicht um eine Entführung, sondern um ein Attentat handelte. In dieser Nacht dann, da fuhren 4 Schlauchboote mit Elektromotoren an Land. Alle Einsatzkräfte wurden dann von hier lebenden Mossad-Agenten in Empfang genommen und dann in Zivilfahrzeugen zu ihren Angriffszielen gebracht. Das eine Matkal-Team, das wurde von Ehud Barak kommandiert. Das andere von Jonathan Netanyahu, dem Bruder des heutigen Ministerpräsidenten, welcher dann bei der Geiselbefreiung am Flughafen von Entebbe in Uganda leider erschossen wurde. Die Annäherung und das Eindringen in die betreffenden Wohnungen gelangen wie geplant. Und dort dann wurden die Nummer 3 in der PLO-Hierarchie hinter Yasser Arafat, auch Führungsoffizier im Schwarzen September, ein Mitglied ihres Exekutivkomitees und auch deren Terrorchef mit den nun schon bekannten 12 Kugeln liquidiert. Beim Rückzug wurden sie dann von 2 libanesischen Polizisten beschossen, die dann ebenfalls getötet wurden. Die israelischen Kampfschwimmer, die das Einsatzkommando zuvor an Land gebracht hatten, die führten dann noch selbst Einsätze an Land durch, in denen sie dann in der Nähe von Beirut 2 Waffen und auch ein Tanklager sowie auch das PLO-Hauptquartier der Gaza-Abteilung in die Luft sprengen konnten. Und nur 3 Tage später dann, da fiel der Nachfolger des im Januar getöteten Chefs des Schwarzen Septembers, Said Mushazi, in seinem Athener Hotel einer Brandbombe zum Opfer. Am 28. Juni dann, da wurde Mohamed Boudia, der Einsatzdirektor des Schwarzen Septembers in Frankreich, durch eine mit Muttern und mit Schrauben noch verstärkte Mine unter seinem Autositz getötet. Und nicht so immer weiter und weiter, und auch auf so spezielle Weisen erfolgten Tötungen, ja, da war dann auch die internationale Presse auf die Aktionen der Israelis aufmerksam geworden und hatte ihnen, denn von der Operation Caesarea, ja, da wusste sie ja nichts, dann die Namen der Zorn Gottes oder auch Gideons Schwert gegeben. Angst, Angst ging dann um bei den Mitgliedern der Terrororganisation Schwarzer September, wie auch bei der PLO. Bei den israelischen Verantwortlichen, ja, da herrschte unverhohlene Freude. Ja, aber dann kam der Juli 1973. Am 21. Juli hatte am Abend im norwegischen Lillehammer, dem späteren Austragungsort der Olympischen Winterspiele, ein Linienbus angehalten. Der Chef der Terrororganisation Schwarzer September, Ali Hassan Salimeh, dieser Chef, der sollte nun endlich von den Männern des Geheimkommandos Caesarea auch seine gerechte Strafe erhalten. Ein südländisch aussehender mittelgroßer Mann entsteigt dem Bus zusammen mit seiner hochschwangeren und augenscheinlich von hier stammenden Ehefrau. Auf dem Weg zu ihrem nur etwa 100 Meter weiter gelegenen Haus, da hält plötzlich ein weißer Mazda neben ihnen an. Ein Mann und eine Frau steigen aus und haben dann den Südländer mit 12 Schüssen aus ihren schallgedämpften Pistolen vor den Augen seiner Frau niedergestreckt. Aber Grund zum Feiern? Nein, Grund zum Feiern gab es für den Mossad nicht. Aufgrund seiner vielen Erfolge der letzten Monate war das Team nun sehr nachlässig in seinen Recherchen geworden und speziell hier, natürlich in dem Anspruch, ihren größten Feind nun endlich ausschalten zu können, ja, da hatten sie nach einem nur losen Tipp sehr, sehr schlampig gearbeitet und so dann den an den Taten des Schwarzen Septembers völlig unbeteiligten und auch in einem Hotel beschäftigten Marokkaner Ahmed Bouchiki getötet, der lediglich dem Gesuchten ähnlich sah. Wahnsinn. Aber damit noch nicht genug. Am Flughafen dann in Oslo, da wurden 6 der 9 Mitglieder des Caesarea-Teams trotz ihrer Diplomatenpässe dann verhaftet und schließlich dann zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Lediglich die beiden Schützen, Jonathan Engelsberg und Tamara Männer, sowie der Leiter der Gruppe, Mike Harari, ja, die waren mit dem Schiff entkommen. Der internationale Skandal, der war perfekt. Die Kommentare der Weltpresse, die reichten daraufhin von Mossad tötet unschuldigen Kellner bis hin zu Gideons Schwert ist nun stumpf geworden. Obwohl die inhaftierten Teammitglieder dann nach etwa 1,5 Jahren nach Israel ausreisen durften, da war die Blamage für den Mossad enorm gewesen. Golda Meir, die berief daraufhin eine Sondersitzung ein, in der sie den Kommandanten Ehud Barak und seinen Teamleiter Mike Harari dringend aufforderte, künftig genauer vorzugehen, denn noch solch ein Debakel kann sich Israel nicht leisten. Erst dann im Jahr 1996, da hatte sich die israelische Regierung dann dazu durchgerungen, ohne übrigens die offizielle Verantwortung zu übernehmen, Bouchikis Hinterbliebenen dann $400.000 an Entschädigung zu zahlen. Durch den Druck der Öffentlichkeit, da musste Golda Meir dann die Anweisung geben zum Aussetzen all dieser Verfolgungen und Eliminierungen. Erst dann unter ihrem Nachfolger Menachem Begin wurden diese nach 5 Jahren wieder aufgenommen. Ali Hassan Salameh, der berüchtigte rote Prinz des Schwarzen Septembers, der Planer für das Olympia-Attentat, ja, der hatte bereits 4 Anschläge des Mossad überlebt. Dieser änderte nun seine Taktik und schickte dann im Herbst 1978 seine britische Agentin Erica Maria Chambers, eine studierte Kunsthistorikerin, als vermeintlich reiche Malerin und Sponsorin von Wohltätigkeitsorganisationen nach Beirut, wo sie dann deshalb Kontakt zu Salameh aufnehmen konnte. Sie freundete sich auch mit dessen Frau, der früheren Miss World Georgina Risky, an und von ihr erfuhr sie immer mehr über den Tagesablauf ihres Mannes. Es war der 22. Januar 1979. Ja, da saß Erika auf ihrer großen Dachterrasse und war vermeintlich wieder mit ihrer Malerei beschäftigt. Am Nachmittag dieses Tages, da befanden sich zwei Wagen mit Salami in ihrer Sichtweite auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Und sie kamen dann genau hier an ihrem geparkten roten VW-Bus vorbei. Genau um 15.35 Uhr betätigte Erika dann die Fernsteuerung und 100 Kilogramm Plastiksprengstoff in ihrem Bus töteten dann in einer gigantischen Explosion den Terrorchef und auch seine vier Leibwächter. Doch leider waren dabei auch vier Passanten, darunter auch eine Deutsche und ein Engländer, ums Leben gekommen. Nun, mit diesem fünften Versuch war es nun endlich gelungen, ihren gefährlichsten Gegner auszuschalten, aber es hatte auch einen hohen Preis gekostet. Dann, am 27. Juli dieses Jahres, verließ der militärische Chef der PLO, Khanis Suhair Mosen, gegen 23 Uhr das Casino in Damaskus. Und als er dann auf dem Parkplatz gerade in seinen Wagen steigen wollte, da wurde er von zwei Schützen des Caesarea-Teams mit den bekannten 12 Kugeln liquidiert. Einer der drei beim Massaker in Fürstenfeldbruck Verhafteten und dann kurz darauf über die Entführung der Lufthansa-Maschine Kiel ausgelösten Terroristen Adnan Al-Ghassai, der wurde eliminiert, als er nämlich seine Cousine in Abu Dhabi besuchen wollte. Die beiden anderen verschwundenen und auch längst für tot gehaltenen Olympia-Attentäter, die tauchten dann im Jahr 2020 urplötzlich wieder auf und wurden dann auch im Jahr 2022 im deutschen Fernsehen interviewt. Und am 8. Juni 1992 schließlich, da wurde in Kairo Atef Beyso, der Geheimdienstchef der PLO, in der Tiefgarage seines Hotels von zwei Caesarea-Killern mit schallgedämpften Waffen getötet. Auch viele weitere Liquidationen wurden der Caesarea-Einheit zugeordnet. Aber es ist nicht sicher, ob diese Tötungen auch tatsächlich von dieser durchgeführt wurden. Die Abenteuer der Operation Caesarea wurden dann zweimal verfilmt. 1986 unter dem Titel Gideons Schwert, Gesetz des Terrors, mit Michael York, mit Lino Ventura und mit Rod Steiger. Und dann im Jahr 2005 auch von Kultregisseur Steven Spielberg unter dem Titel München mit Eric Banner, der aus dem Blockbuster Illuminati bekannten Eier Lezura und auch mit James Bond-Darsteller Daniel Craig. Der Mossad hatte geliefert, trotz des fatalen Fehlers in Lillehammer. Er hatte bis 1992 dann von den 14 Zielpersonen 11 liquidiert. Drei hatten nach Sprengstoffanschlägen schwer verletzt überlebt. Aus diesem Caesarea-Team sind die Kidon für Speerspitze, Einheiten hervorgegangen, die heute in höchster Geheimhaltung für Verfolgungen und Tötungen zuständig und dann auch weltweit sehr gefürchtet sind. Die Einsätze der Mossad-Spezialeinheit haben bei ihren Gegnern bleibenden Eindruck hinterlassen. Und so sind bis heute außerhalb von Israel auch keinerlei Anschläge in der Größe des Olympia-Attentates von 1972 mehr vorgekommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.